ich bin angekommen im Krankenhaus, hatte eine lange Autofahrt hinter mir und komme an und meine Mutter guckt mich an und sagt, geh doch nochmal in der Cafeteria unten einen Kaffee trinken. Ich habe jetzt noch einen Videocall und der dauert eine Stunde und dann bin ich da. Und ich denke mir, Mama, also du hast nicht mehr lange zu leben. Nutz dir Zeit und nimm sie dir für mich. Und das war aber für sie nicht so wichtig. Ich habe auch immer wieder darum gebeten, Mama, lass uns über die Dinge reden, die mir wichtig sind. Und das wollte sie nicht. Und da habe ich wirklich auch gelernt, was es heißt, wirklich zu vergeben. Zu sagen, Mama, du hast es echt verkackt, aber du hast es nicht mit einem bösen Hintergrund gemacht. Du wusstest es einfach nicht besser und du hast aber trotzdem dein Bestes gegeben.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist Lars Ament, der 47-Jährige, kommt aus Gießen und ist einer der bekanntesten Bestseller-Autoren, Life-Coaches und Podcaster in Deutschland. Viele kennen ihn durch seine bewegenden Bücher wie Bushido oder Dieses bescheuerte Herz. Letzteres basiert auf einer wahren Geschichte, auf seiner Begegnung mit einem schwer herzkranken Jungen und wurde sogar mit über 2 Millionen Zuschauern zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt.
Ja, und in seinem neuen Buch Coming Home erzählt Lars sehr offen, wie ihn der Tod seiner Mutter getroffen hat. Und das mitten in einer Zeit, in der beruflich eigentlich alles super für ihn lief. Er spricht darin sehr ehrlich über Trauer, Abschied, die offenen Fragen, die so ein Verlust in der Regel natürlich immer mit sich bringt und wie er seinen eigenen Weg zurück zu sich selbst gefunden hat. Genau darüber wollen wir heute sprechen, über seine Erfahrungen mit der Trauer und wie er damit umgegangen ist.
Herzlich willkommen. Lars, wann hast du zuletzt intensiv an deine Mutter gedacht und in welchem Moment war das?
Tatsächlich, also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Tatsächlich vor 5 Minuten, weil ich nochmal so viele Bilder mir angesehen habe, die ich gefunden habe, alte Fotos. Und da habe ich so eine kleine Box, so ein bisschen größer als ein Schuhkarton. Und da sind so viele Erinnerungen drin. Und also vor 6,5 Minuten habe ich das letzte Mal an meine Mutter gedacht. Und da kam nochmal ganz viel hoch, wenn du so Schnappschüsse aus deiner Lebenszeit einfach siehst. Ne, aus der Kindheit, aus der Jugend.
Und ist das so ein Ritual, dass du diese Kiste öffnest und dir die Bilder ganz bewusst anguckst? Oder war das jetzt Zufall?
Das war tatsächlich Zufall, weil die Kiste noch da stand. Weil gestern hatte ich ein Fernsehinterview und die haben gefragt, ob sie ein paar Fotos zeigen können. Deswegen war diese Kiste noch offen hier und ich laufte aber den ganzen Tag dran vorbei und schaue immer wieder rein und nehme irgendwas in die Hand und lege es dann wieder weg. Und deswegen ist meine Mama bei mir aktuell sehr, sehr präsent, auch visuell präsent. Und auch Fotos von ihr zu sehen, wie sie als junges Mädchen aussah, wie sie als Baby aussah, also ganz alte Fotos, die noch schwarz-weiß aufgenommen wurden, die ich eigentlich, während sie noch gelebt hat, auch nicht gesehen hatte, sondern die ich dann erst später entdeckt habe. Das ist schon dann so interessant, wenn man dann so überlegt, ja, wie so ein ganzes Leben dann aussieht und was man eigentlich weiß über diesen Menschen, auch wenn dieser Mensch deine Mutter ist. Und wenn man so alte Fotos sieht, was für Träume hatte dieser Mensch mit 12, 14, 16, 17 und wie hat dieser Mensch dann sein Leben gelebt mit all den Schicksalsschlägen, die auch dieser Mensch hatte?
Ja, klar.
Und das sind dann so Fragen, die rücken dann ganz viel auch wieder in so ein anderes Licht und bringt eine andere Perspektive rein. Und da fragt man sich, wie war das eigentlich, als meine Mutter schwanger wurde? Wie hat sie sich gefühlt, auf einmal ein Kind in die Welt zu setzen? Was hat das mit ihren eigenen Lebensträumen gemacht? Also das sind zumindest so Fragen, die ich mir dann stelle, wenn ich diese Fotos mir ansehe. Und auch, wie sich die Augen verändert haben im Laufe der Jahrzehnte. Von einem ganz glücklichen Menschen zu einem eher traurigen Menschen, was man so in den Augen sehen kann, anhand der Fotos, über einen Zeitraum von knapp 70 Jahren. Also ich nehme mir aber auch bewusst die Zeit dann, wenn ich vor diesen Fotos sitze, diese Gedanken zuzulassen.
Ganz wichtig, ja.
Und dann sitze ich dann da und drehe eigentlich so einen eigenen Kinofilm vor meinem geistigen Auge.
Mhm. Ja.
Ich habe jetzt gerade so ein Foto entdeckt, da saß meine Mutter, auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich schätze mal, sie war vielleicht 16, 17. Das war so eine Fotoreihe. Auf dem einen Foto saß sie auf einer Vespa. Es war aber keine Vespa, also es war so ein Motorroller. Und es könnte auch so ein Filmplakat gewesen sein. Und dann siehst du sie auf einem zweiten Bild, sie hatte die gleichen Klamotten an, wie sie auf einer Gitarre spielt. Also auch die Zeit der Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, was sie da so gedacht haben muss. James Dean war vielleicht so ihr großes Vorbild zu der Zeit. So alles ist möglich, die große Freiheit, das Leben ruft. Ja, und dann wirst du halt schwanger.
Mhm. War das ungeplant?
Also mein Bruder ist ja 4 Jahre älter als ich. Der war ungeplant. Und meine Mutter hat auch dann irgendwann gesagt, dass es eigentlich ein Unfall war. Mein Vater wollte aber unbedingt quasi Kinder haben. Und dann hat mein Vater im Prinzip entschieden. Mein Vater war auch ein bisschen älter als meine Mutter. Meine Mutter war noch mitten in ihrem Studium. Sie hat auf Lehramt studiert. Mein Vater war schon Lehrer. Und muss man sich vorstellen, du bist ein junges, ich will nicht sagen junges Mädchen, aber du bist mit Anfang 20 schon, würde ich jetzt mal sagen, noch sehr jung und auch damals in der Zeit noch mal vielleicht mehr als heute. Meine Mutter kommt aus einer Familie, wo kein Geld da ist. Sie kommt aus einer Familie, wo meine Mutter eigentlich auch so eine Ersatzmutter war für ihre Geschwister. Und meine Mutter hat früh für sich so entdeckt, mir schenkt niemand was und ich muss mir mein Leben selbst erarbeiten. Alles, was ich will im Leben, muss ich mir hart erkämpfen. Und wenn du so ein Mindset hast, das ich sehr gut nachvollziehen kann, also was reißen zu wollen im Leben.
Deine Mutter war eine Börsenmaklerin und sehr erfolgreich.
Also sie war keine Börsenmaklerin, so wie man sich das vorstellt. Also sie hat nicht gehandelt an der Börse.
Ja.
Also sie war nicht auf dem Parkett, sondern, wie man so schön sagt, sie war im Hintergrund und hat quasi die Börsen europaweit miteinander vernetzt. Und sie war eher so jemand, der im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Mhm. Aber meine Mutter war sehr erfolgsorientiert, immer schon. Der Beruf war ihr, man kann eigentlich sagen, war ihr Leben. Und sie hat ihre Erfüllung, ihre persönliche Identität auch in ihrem beruflichen Wirken gefunden, nicht in der Familie.
Du hast sogar gesagt und geschrieben, deine Mutter war, wie du eben schon erwähnt hast, sehr erfolgreich im Beruf, aber zu Hause geradezu hilflos. Wie hat man sich das vorzustellen?
Würde ich so sagen, ja. Also hilflos im Sinne von desinteressiert. Also eigentlich, meine Mutter, wenn man sie so gesehen hat, hat sie ihr komplettes Glück im Prinzip aus ihrem beruflichen Wirken gezogen. Und was für andere eine Strafe war, war für sie im Prinzip war für sie ein Geschenk. Überstunden zu machen, das war für meine Mutter gar kein Problem. Ja, sie hat stundenlang arbeiten können. Sie hat bis zu ihrem letzten Atemzug gearbeitet. Also die letzten Wochen war sie im Krankenhaus, lag schon auf der Palliativstation und hat immer noch an ihrem Laptop an Terminen teilgenommen, an Videocalls teilgenommen, hat schon das nächste Jahr geplant, obwohl sie eigentlich hätte wissen müssen, das nächste Jahr wird für sie nicht, sie hat es zwar noch erlebt, aber nur ein paar Tage. Das heißt, sie hat einfach für sich, war das klar, arbeiten ist ihr Leben. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin angekommen im Krankenhaus, hatte eine lange Autofahrt hinter mir und komme an und meine Mutter guckt mich an und sagt, geh doch nochmal in der Cafeteria unten einen Kaffee trinken. Ich habe jetzt noch einen Videocall und der dauert eine Stunde und dann bin ich da. Mhm. Und ich denke mir, Mama, also du hast nicht mehr lange zu leben.
Nutz die Zeit und nimm dir sie für mich.
Nutz dir Zeit und nimm sie dir für mich. Und das war aber für sie nicht so wichtig, sondern sie wollte noch bis zum Schluss die Probleme auf ihrer Arbeit lösen. Das war das, womit sie sich persönlich identifiziert hat.
Was hat das mit dir gemacht, Lars?
Ja, genau. Deine Fragen blieben dann unbeantwortet, wie du ja auch schon gesagt hast, ne?
Ja, also richtig. Und ich habe auch immer wieder darum gebeten, Mama, lass uns über die Dinge reden, die mir wichtig sind. Und das wollte sie nicht. Also sie hat immer nur gesagt, ist schon gut, alles wird gut und hat sehr viel verdrängt. Und das war aber im Endeffekt der rote Faden ihres Lebens. Also sie hat ganz viel, was ihr privates Leben angeht, verdrängt. Und hat es weggeschoben und hat es kompensiert mit ihrer Arbeit. Solange sie arbeiten konnte, konnte sie das andere übertünchen. Und sie konnte ihren Fokus auf die Arbeit legen und das andere war so eigentlich auch da, aber im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, war eher lästig. Mhm. Und ich wusste das natürlich, ich kannte ja meine Mutter, mhm, und deswegen hat mich das nicht gewundert. Ich bin dann einfach runtergegangen, habe meinen Kaffee getrunken und bin dann eine Stunde später wieder hochgekommen und dann haben wir weiter über das Wetter geredet und über die Banalitäten des Lebens. Aber tief eintauchen wollte sie nicht, jedenfalls nicht mit mir.
Ich fand das, als ich das gelesen habe, Lars, bemerkenswert, verwunderlich. Erstmal dieses Verhalten einer Mutter. Und das andere, du bist ja ein ausgezeichneter Kommunikator. Du bist jemand, der mit unglaublich vielen Menschen auch auf professioneller Ebene Gespräche geführt hat. Aber an die eigene Mutter bist du nicht rangekommen. Du hast sogar einen Brief dann, ich sag mal, in einer gewissen Verzweiflung geschrieben und in der Hoffnung, dass sie doch noch vielleicht ein paar Worte findet auf diese Art und Weise. Und auch das ist nicht geschehen. Das ist ja einfach nur ernüchternd, finde ich.
Es ist bitter. Also ich saß da und habe zu ihr gesagt, Mama, wenn wir jetzt über die Dinge nicht reden, über die ich gerne reden würde, dann werden nach deinem Tod ganz viele Fragezeichen übrig bleiben. Und mit denen werde ich mich mein Leben lang beschäftigen müssen und ich werde keine Antworten finden auf diese Fragen. Willst du, dass das die letzte Botschaft ist, an die ich mich dann erinnern werde? Und sie hat einfach es nicht geschafft, diese Mauer zum Einsturz zu bringen, die sie letztlich ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen hat. Und das ist natürlich als Sohn bitter und traurig und auch, ich war da auch verzweifelt und habe sie dann teilweise auch angefleht, Mama, rede mit mir, es gibt so vieles, was wir noch klären müssen, weil unabhängig von all den Dingen, die nach deinem Tod dann auf mich zukommen, um die ich mich dann kümmern muss, weil du es nicht hinbekommst in deinem Leben, aber du schiebst dann diese Bürde zu mir und willst mir nicht mal Informationen darüber geben. Und ich bin selbst Vater, ich habe eine Tochter, die ist 3 und ich habe mich dann so gefragt, würde ich so mit meiner Tochter umgehen? Und für mich war völlig klar, niemals. Also wo ist da dieser Mutterinstinkt, der das Kind schützen will? Wo ist der hin? Und das ist natürlich aus meiner Perspektive eines trauernden Sohnes brutal. Aber ich habe dann mit der Zeit, eben auch in dieser Trauerphase, habe ich dann auch durch die Beschäftigung mit der Biografie meiner Mutter, was ich zu ihren Lebzeiten nie so gemacht habe, das ist auch mir ein Stück weit anzulasten, dass ich im Endeffekt nie so richtig mich für das Leben meiner Mutter interessiert habe, wie sie aufgewachsen ist, wo sie herkommt, aber weil sie auch nie darüber geredet hat. Und dann habe ich verstanden, meine Mutter muss ganz viel Schmerz in sich getragen haben, ihr Leben lang. Und sie hat es einfach weggeschoben, in eine Schublade gepackt, ganz tief, und hat für sich offensichtlich entschieden, da nie wieder dran zu gehen. Und dieser Schmerz muss größer gewesen sein als der Mutterinstinkt, um ja nach ihrem Tod das Bestmögliche für mich zu wollen. Und da war es für mich entscheidend, so absurd es klingt, es nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Also meine Mutter hat das ganz sicherlich nicht gegen mich gemacht und auch nicht gegen meinen Bruder gemacht. Sie hat das einfach gemacht, weil sie nicht anders konnte. Sie konnte es nicht besser machen. Und letztlich gibt es ja diesen berühmten Satz, die Menschen sterben, wie sie gelebt haben.
Ja.
Und meine Mutter hat ihr ganzes Leben verdrängt. Und jetzt kann man nicht erwarten, dass jemand auf seinem letzten Meter sich komplett verändert. Sie hat es einfach durchgezogen bis zum Schluss.
Du beschreibst ja auch, wie du zwischen diesem privaten Schmerz und beruflichem Erfolg, den du hast, so hin und her gerissen warst und vielleicht auch noch bist, aber mal zurück in die Situation. Wie hast du diese Gleichzeitigkeit ausgehalten?
Ich habe viel geweint. Tatsächlich, ich war wie in so einem Film drin. Also ich war zum ersten Mal auf einer größeren Tour mit meinem letzten Buch. Und das muss man sich so vorstellen. Ich hatte einen richtigen Tourbus, Tourmanager, Videograf war mit dabei. Wir waren so eine kleine Reisegruppe von 4 Leuten, Fahrer. Und ich habe mich gefühlt wie ein Rockstar. Wir hatten Bändchen, wie man das kennt, auf Konzerten mit Access All Area und sowas. Und es war, in Wien ging es los, ausverkauft, 600 Leute. Ich gehe auf die Bühne und erstmal bekomme ich, bevor ich auch nur ein Wort sage, 5 Minuten Standing Ovations.
Wahnsinn.
Und dann stehe ich dann da und mache mein Programm und alle sind euphorisch und das ist ein super krasser Moment für mich. Ich habe Gänsehaut. In der Hälfte des Abends gehe ich von der Bühne, gucke auf mein Handy im Backstage und lese eine Nachricht auf meinem WhatsApp von meiner Mutter. Chemotherapie hat mich angeschlagen und alles scheiße und Probleme und so. Dann sitze ich da, die Tränen laufen. Und dann kommt dann der Tourmanager, sagt, in 5 Minuten bitte wieder auf die Bühne. Und dann wieder auf die Bühne und die Show weitermachen vor 600 Leuten und dann danach noch 3 Stunden Autogramme geben, Fotos machen, Bücher signieren und dann in die nächste Stadt fahren. Und dann sitze ich dann da und habe dann einfach nur noch funktioniert. Also ich habe dann das auch gar nicht in der Form registriert, was da alles gerade passiert, sondern ich war wie ein Schauspieler in meinem eigenen Film. Und die ganze Verarbeitung, das kam erst viel, viel später. Und dann war das auch so, in jedem Off-Day, also an jedem Tag, wo wir kein Konzert, wollte ich fast sagen, wo wir keinen Auftritt hatten, bin ich nach Stuttgart gefahren, ins Krankenhaus, habe sie besucht, bin dann von da wieder zurückgefahren zum nächsten Ort. Wir hatten auch einen Auftritt in Stuttgart, was auch krass war. Natürlich war ich bei meiner Mutter im Krankenhaus, bin vom Krankenhaus zum Auftritt gefahren, Auftritt gemacht, wo meine ganze Familie auch vor Ort war. Also auch die Schwestern und Brüdern und von meiner Mutter, meine ganzen Cousins, Cousinen. Dann saßen wir da, haben alle geweint im Backstage und ich bin dann wieder rausgegangen und habe meine Show gemacht.
Wahnsinn.
Am nächsten Tag wieder zu meiner Mutter, habe ihr die ganzen Videos gezeigt von dem Abend. Und so ging das eigentlich einen ganzen Monat. Und dann über die Weihnachtszeit war ich dann auch halt immer da im Krankenhaus. Und ja, das ist eigentlich, kann man das kaum erklären, sondern du bist da und du bist einfach nur da.
Mhm.
Also die ganzen Gedanken und die Emotionen und die ganze Verarbeitung, das hat bei mir erst viel später begonnen.
Du bist ja jemand, Lars, der in seinen Büchern, in seinen öffentlichen Auftritten den Menschen auch sehr viel Mut macht. Ja, das Schicksal ist manchmal unerbittlich, aber ihr könnt es schaffen. Man kann da durchkommen und man kann daran wachsen. Und man kann sogar am Ende, wenn es sehr gut läuft, stärker als vorher dastehen. Und soweit ich das wahrgenommen habe, sind das mehr als irgendwelche abgedroschenen Weisheiten, die von dir kommen, sondern es hat eine Tiefe, die auch aus Begegnungen kommt, wie beispielsweise aus der Geschichte mit dem schwer herzkranken Jungen, der ja dein Leben auch ziemlich geprägt hat. Und jetzt bist du selber in einer existenziellen Extremsituation. Und mich würde interessieren, all das, was du weißt und auch schon erfahren hast, wie konnte dir das eventuell doch in dieser Situation, wie du sie sehr eindrücklich geschildert hast, eine gewisse Stabilität eventuell geben? Und wenn auch nur im Unterbewusstsein? Oder sagst du, es gibt Situationen, wo du einfach nur funktionierst und durch musst, ohne dass da ein wie auch immer gearteter Schutz drumherum ist?
Also der Schutz, der ist natürlich drumherum in so einer Situation. Aber was mir extrem geholfen hat, mir ganz persönlich, war auch die Beschäftigung mit dem Tod, mit dem, was wirklich zählt im Leben, was ich im Prinzip seit 10, 15 Jahren mache. Und wir glauben ja immer nur, dass die anderen sterben und nie wir selbst und nie unsere Liebsten.
Mhm.
Und auch durch die Beschäftigung, auch mit Daniel damals vor über 10 Jahren, der, ja, durch den ich so viel auch gelernt habe, einen neuen Blick aufs Leben zu kriegen. Was mir tatsächlich, mir ganz persönlich geholfen hat, war eine Veränderung der Perspektive auf das Leben meiner Mutter. Natürlich könnte man jetzt sagen, aus meiner Sicht, ich bin enttäuscht und traurig und ja, verbittert, aber indem ich versucht habe, mal ein paar Meter in den Schuhen meiner Mutter zu laufen und auch mich hineinzuversetzen in die Situation, in der sie damals war, wo sie auch uns Kinder verlassen hat, wo sie sich getrennt hat von meinem Vater.
Ihr wart damals noch sehr klein,
ne? Wir waren noch relativ klein, genau. Also so getrennt haben sie sich offiziell, da war ich 9, aber die Trennung, die war schon viel früher natürlich da. Und ich bin jetzt auch Vater und einer fast 4-jährigen Tochter und vieles von dem, was damals so passiert ist, wo ich mich allein gefühlt habe, wo ich dieses Urvertrauen ins Leben nicht von meiner Mutter bekommen habe, das kann ich jetzt nachvollziehen, weil ich das gerade selbst mit meiner Tochter durchlebe, wie das ist, auf der anderen Seite zu stehen als Vater und dann eben auch die ganzen Fotos sehe von meiner Mutter, wie sie damals war, welche Träume sie hatte, welche Entscheidungen sie getroffen hat. Ich konnte sie dann durch die Beschäftigung mit ihrer Lebensgeschichte, ich konnte sie auf einmal besser verstehen. Ich habe ihren Schmerz fühlen können und ich habe ihre auch diesen Wunsch und diesen Drang nachvollziehen können, was zu reißen im Leben und sich selbst zu verwirklichen im Leben und nicht in ein falsches Leben zu schlüpfen, das sie gar nicht leben wollte. Man muss das einfach mal sehen, sie war ein junges Mädchen, ist schwanger geworden. Mein Vater hat entschieden, jetzt wird geheiratet, weil man das halt so macht. Und dann hat meine Mutter meinen Papa geheiratet. Ich bin mir sicher, sie wollte das gar nicht. Also so, das war nicht ihre große Liebe, sondern sie, das war eine Sommeraffäre, ja, und dann ist sie schwanger geworden, so. Und meine Mutter, wie gesagt, kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Meine Oma, also die Mama meiner Mutter, kommt aus dem Sudetenland, das heißt aus Schlesien, und war eine Heimatvertriebene. Meine Mutter ist in Husum in einem Flüchtlingscamp geboren. Damals hieß es Vertriebenencamp geboren. Ohne Geld, ohne gar nichts, ohne Perspektive. Meine Mutter hat sich ein Leben lang, zumindest in ihrer Schulzeit, anhören müssen. Sie ist die Fremde. Sie war nie willkommen, musste sich immer durchboxen, hat auch von ihren Eltern nie Liebe bekommen. Die Liebe war, dass mein Opa und meine Oma ein Abendessen auf den Tisch gebracht haben. Das war das Beste, was sie geben konnten. Und so ist meine Mutter aufgewachsen und hat dann irgendwann so einen Traum entwickelt. Ich schaff's alleine im Leben. Ich möchte nicht mehr angewiesen sein auf irgendwen. Und wenn du im Leben unabhängig sein willst, musst du dein eigenes Geld verdienen. Wenn du dieses Gefühl von, ja, nicht anerkannt werden, nie mehr haben willst, musst du einfach dir ein Leben aufbauen, wo du dein eigener Chef bist, deine eigene Chefin bist. Und dann wirst du schwanger mit jungen Jahren und so heiratest, weil man es halt so macht. Und dann, mein Vater wollte unbedingt ein zweites Kind haben, also mich, damit mein Bruder nicht alleine aufwächst. Meine Mutter wollte das aber nicht. Hat es aber gemacht, quasi für meinen Vater. Und dann stehst du da als junge Frau, Mitte 20, hast zwei Kinder, wohnst in einem Kaff, in dem du eigentlich nicht wohnen möchtest. Und dein ganzer Lebenstraum bricht zusammen, weil du in einem fremden Leben steckst.
Aber auch sie hat es ja dann geschafft, ich sag mal, da rauszukommen. Also sie haben sich ja dann getrennt, sie hat sich unabhängig gemacht. Also motiviert dich ihre Geschichte einmal mehr?
Nee. Ganz klar nein. Also das Leben meiner Mutter ist, ich habe nach ihrem Tod mich gefragt, und das war auch für mich eine ganz wichtige Frage, ist das Leben meiner Mutter, was ist das Leben meiner Mutter eigentlich für mich? Mhm. Ist das eine Warnung oder ein Vorbild? Und ich kann ganz klar sagen, das Leben meiner Mutter ist für mich eine Warnung. Mhm. So möchte ich nicht leben. Und ich möchte auch nicht, dass meine Tochter mal über mein Leben so denkt, wie ich über das Leben meiner Mutter denke.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Und das heißt aber nicht, dass meine Mutter sich in ihrem Leben unglücklich gefühlt hat. Ich glaube, dass meine Mutter, nehmen wir mal die letzten 10, 15 Jahre vielleicht, nehmen wir die mal weg, aber ich glaube, dass sich meine Mutter in einem Großteil ihres Lebens, dass sie gar nicht unglücklich war. Dass sie ihre Erfüllung im Beruf gefunden hat und in der Art und Weise, wie sie gelebt hat. Ich glaube, sie hat privat nie eine Erfüllung gefunden, aber eben beruflich schon. Und das war ihr ohnehin viel wichtiger. Deswegen glaube ich, dass meine Mutter Großteil ihres Lebens schon zufrieden war. Das ist aber nicht das Leben, was ich mir für mich wünsche. Ich möchte ein anderes Leben führen.
Wie hat sie denn dein Leben geprägt, Lars? Ich nehme dich als sehr empathischen, reflektierenden Menschen wahr, dem es gelingt, auch einen guten Zugang zu seinen Mitmenschen zu bekommen. Du hast vorhin auch mal erwähnt, für dich war auch wichtig, der alte Indianerspruch, gehe erst mal 1000 Schritte in den Mokassins des anderen, bevor du über ihn urteilst. So nehme ich dich auch wahr. Ist deine Mutter auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass du diesen Weg gegangen bist? Keinen, ich nenne ihn jetzt mal, sehr egozentrischen, sondern empathisch andere mitnehmend.
Mit Sicherheit. Also psychologisch betrachtet könnte man sicherlich zu dem Schluss kommen, ich sehe auch einen Sinn in meinem Leben oder ein Teil meiner eigenen Bestimmung in diesem Leben ist auch der, anderen zu helfen auf ihrem Weg und anderen etwas zu geben, was ich vielleicht mir selbst gewünscht hätte. Das, also da muss man jetzt kein Genie sein, um die Verbindung herzustellen. Das glaube ich schon auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe auch sehr viele Anteile von meiner Mutter in mir. Und weswegen ich sie so gut verstehen kann, ist, dass ich selbst vieles jetzt auch erkenne. Ich zum Beispiel habe jeder Mensch hat eine Werteskala, ich auch. Was ist einem persönlich am wichtigsten im Leben? Bei meiner Mutter war es immer die Unabhängigkeit. Bei mir ist es die Freiheit. Bei meinem Vater zum Beispiel ist es die Sicherheit. Mhm. Und das teile ich mit meiner Mutter, also die Unabhängigkeit, die Freiheit. Und meine Mutter hat irgendwann zum Beispiel in ihrer Beziehung entschieden, der Drang der persönlichen Entwicklung und auch der persönlichen Selbstentfaltung und sich selbst zu verwirklichen im Leben war bei meiner Mutter so stark, dass die Familie sie daran gehindert hat. Also hat sie die Familie verlassen. Mhm. Ich habe diesen Anteil auch in mir, der Selbstverwirklichung. Und ich muss das, was in mir drin steckt, muss ich rausbringen in die Welt. Das ist ein Teil meines Ausdrucks. Deswegen habe ich in 16 Jahren oder in 17 Jahren 17 Bücher geschrieben mit den Kinderbüchern zusammen. Das ist ein Teil meiner Identität, ein Teil meiner Bestimmung, wie ich mich ausdrücke in diesem Leben. Und natürlich ist der Familienteil oftmals oder der Familienteil steht dem im Weg. Das heißt, ich sehe das auch in meinem Leben und kann aber jetzt auch durch die Erfahrungen, die ich mit meiner Mutter gemacht habe, anders entscheiden. Und das hat mir geholfen. Deswegen verstehe ich, wie meine Mutter sich gefühlt hat, weil ich mich in Teilen auch so fühle jetzt. Also ich will auch rausgehen in die Welt und will was machen. Gleichzeitig habe ich die Familie, die an mir zehrt und die mich braucht. Und meine Tochter braucht mich und meine Frau braucht mich und ich brauche die Familie. Das heißt, auch hier hast du Engelchen und Teufelchen. Und in der Situation kann ich mich ganz bewusst entscheiden, okay, ich mache es besser als meine Mutter. Ich gehe nicht weg, sondern ich bleibe da und versuche einen Weg zu finden, wie ich mich trotzdem verwirklichen kann.
Im Unterschied zu deiner Mutter sprichst du aber darüber.
Richtig.
Das heißt, du trägst es nach außen.
Ja.
Du wirst dadurch berechenbar. Man kann mit dir diskutieren. Du hinterlässt, würde ich jetzt mal vermuten, da keinerlei offene Fragen, zumal du das auch öffentlich tust.
Ich mache es auch mit meiner Partnerin. Also, weil sie ja auch mich sieht und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten anderthalb Jahre waren auch für sie extrem schwierig. Also so, du bist der Partner eines Menschen, der gerade durch wahrscheinlich die schwierigste Zeit seines Lebens geht, die Mutter stirbt und ganz viel passiert, dann diesen Raum zu lassen, um die Trauer zu bewältigen. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen vorbeigeht, sondern das dauert, durch diese Phasen durchzugehen der Trauer. Und da war ich garantiert auch kein einfacher Partner für meine Frau. Mhm. Und sie ist so weise, dass sie ganz viel früher erkannt hat als ich selbst. Mhm. Sie hat gesagt, schau mal, du ziehst dich gerade so zurück. Du koppelst dich eigentlich von uns ab. Du machst das, was deine Mutter früher auch gemacht hat. Aber jetzt kannst du fühlen, wie deine Mutter sich gefühlt hat. Und mit dem großen Unterschied, dass wir miteinander reden darüber und meine Mutter also so mit niemandem drüber geredet hat bis zum Schluss.
Gibt es Rituale oder Momente, in denen du doch noch spürst, dass deine Mama in deinem Alltag präsent ist?
Also die Mutter ist immer präsent. Also die Mutter eines Kindes ist immer da. Egal ob physisch anwesend oder nur geistig anwesend, die Mutter eines Kindes hat so eine wichtige Rolle im Leben, dass sie natürlich da ist und wenn auch nur unbewusst. Ich denke jetzt nicht jeden Tag aktiv an sie, aber sie ist schon präsent, auf jeden Fall. Und nicht immer nur schlecht. Also ich bin auch für ganz vieles dankbar, was meine Mutter gemacht hat über ganz viele Abenteuer, die wir erlebt haben. Sie hat mir auch viel Freiheit geschenkt. Das darf man auch nicht vergessen. Also, dass ich mich so entwickeln konnte, wie ich es gemacht habe, ja, konnte ich auch nur so machen, weil meine Mutter eben ihre Entscheidungen so getroffen hat, wie sie sie getroffen hat. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das hat auch was mit mir gemacht. Und ich bin heute auch der Mensch durch meine Mutter. Hm. Und darf die Erfahrungen machen, die ich mache, eben durch meine Mutter. Und ich habe ihr ja auch im Buch am Ende habe ich gesagt, Mama, ich weiß, du hast es nicht gegen mich gemacht, du konntest es einfach nicht besser. Jeder Mensch handelt nur aufgrund seines eigenen Grad an Bewusstseins. Du kannst nicht von Menschen erwarten, Dinge zu tun, wenn sie sie nicht verstehen und wenn sie sie nicht fühlen. Und da habe ich wirklich auch gelernt, was es heißt, wirklich zu vergeben. Zu sagen, Mama, du hast es echt verkackt. Kann man nicht anders sagen, zumindest mit mir und mit deinen Kindern und mit deiner Family. Aber du hast es nicht mit einem bösen Hintergrund gemacht. Du wusstest es einfach nicht besser und du hast aber trotzdem dein Bestes gegeben.
Sehr versöhnlich, gut, wenn man das kann. Hast du dich öfter mit deinem Bruder Christoph, der im Übrigen ja auch ein sehr bekannter Journalist ist, darüber ausgetauscht und über eure Empfindungen? Und geht es ihm ähnlich wie dir?
Natürlich haben wir ganz intensiv darüber gesprochen, über viele, viele Wochen, Monate, Jahre im Prinzip. Mein Bruder war dadurch, dass er damals schon 4 Jahre älter war, es immer noch ist, aber als in dem prägenden Zeitraum er einfach schon weiter war in seiner Entwicklung, weil er einfach älter war, hat er schon früher Dinge gesehen, die ich als Kind noch nicht so gesehen habe. Also mein Bruder war nie so ein Mama-Kind. Mein Bruder hat es meiner Mutter auch übel genommen, dass sie weggegangen ist. Und ich habe das einfach, weil ich noch zu klein war, nie so gecheckt. Für mich war das als Kind, als es passiert ist, als sie sich getrennt haben, für mich war das irgendwie normal. Und mein Bruder war aber schon 14, 15 und hat dann schon auch, er war einfach mental so viel weiter, hat sich dann um andere Dinge gekümmert, hat dann das erste Schulradio Deutschlands gegründet. Er war mit 15 schon der Journalist eigentlich, der er dann auch später geblieben ist. Er hat bei der Schülerzeitung, war er sofort Chefredakteur. Er war dann in Gießen beim Stadtanzeiger sofort stellvertretender Chefredakteur. Eigentlich direkt nach seinem Abitur ist dann sofort nach München gegangen, war bei der Süddeutschen Zeitung. Also egal, wo er war, er ist sofort in eine Führungsposition gekommen und er hat es eigentlich schon als Kind, also der Keim bei ihm war schon als Kind da und ja, so eine berufliche Interesse, ein berufliches Interesse zu haben, was er garantiert auch von meiner Mutter hat oder von unserer Mutter hat, sich auf den Beruf zu fokussieren. Im Gegensatz zu unserem Vater, der als Lehrer, als Beamter gesagt hat, ja, das ist das, was mich interessiert. Ich habe studiert, Sprachen studiert, mich interessieren Kulturen, mich interessieren Länder. Also haben wir bei uns zu Hause auch eigentlich immer nur über Fußball geredet, über Reisen, über Sprachen, über Kultur. Das war das, was uns zu Hause beschäftigt hat. Und meinem Vater war aber jetzt die berufliche Erfüllung nie so wichtig. Mein Vater hat seine Erfüllung in anderen Dingen gefunden. Und da muss ich sagen, da sind sowohl mein Bruder als auch ich unserer Mutter schon sehr ähnlich. Also das haben wir von ihr, so im beruflichen Kontext was reißen zu wollen.
Hm. Ja. Was ja auch positiv
total
zu deuten ist.
Ja, ja, total. Also so, ich glaube, ein ganz wichtiger Teil im Leben ist, Dinge nicht zu bewerten. Und es ist so schwer. Vor allem, wenn es Menschen betrifft, die man so lieb hat. Und wie die eigenen Eltern oder ja, in meinem Fall die eigene Mutter. Niemand kann deine Mutter ersetzen. Und es gibt ja auch so diesen schönen Satz, oder was heißt schön? Ja, schön ist er nicht, aber er ist wertvoll. Wenn deine Mutter stirbt, wird nichts mehr so sein wie vorher.
Ja.
Das sagen alle Menschen, die ihre Mutter verloren haben. Das stimmt. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Das kann man gar nicht an konkreten Beispielen festmachen. Es ist einfach in deinem Leben ist ab dem Zeitpunkt ein Bruch. Das heißt nicht, dass dein Leben danach schlecht wird und dass die Pizza nicht mehr schmeckt. Das meine ich damit nicht. Aber es ist einfach, es fehlt was. Und damit dann umzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach das Beste aus dem, was möglich ist. Und da einen Frieden zu finden, einen Seelenfrieden zu finden. Mein Lieblingswort im Leben ist Seelenfrieden. Meine Tochter, ihr persischer Name ist übersetzt Frieden im Herzen.
Schön.
Und da zu sagen, Mama, so, ey, ich habe es gerade schon mal gesagt, auch mit einem Augenzwinkern. Yo, du hast es echt verkackt. So. Aber es ist okay, ich bin dir nicht böse, du hast es nicht gegen mich gemacht, nicht in die Bewertung zu gehen. Du hast einfach das gemacht, was du konntest. Aber ich nehme das jetzt als Information und versuche es in meinem Leben besser zu machen. Und das ist entscheidend. Manchmal im Leben kommt es nicht darauf an, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst, was dir passiert. Okay, die Dinge sind so, wie sie sind. Ich kann meine Mutter nicht ändern, ich kann meinen Vater nicht ändern. Mein Vater hat auch einen Dachschaden. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe auch einen Dachschaden und ohne euch nahe treten zu wollen, ihr habt...
Wir sicherlich auch.
Ja. Ihr habt garantiert auf eure Art und Weise auch einen Dachschaden.
Garantiert.
Ja. Und wenn man das mal begreift, dass kein Elternteil perfekt ist, dass auch wir Kinder nicht perfekt sind, wir geben aber alle unser Bestes und das sieht halt an jedem Tag anders aus. Und mein Bestes ist vielleicht nicht dein Bestes. Hey, das nennt man Leben.
Lars, du bist Bestseller-Autor, ziemlich erfolgreich und trägst deine Gedanken nach außen und ja, bereicherst damit viele, viele, viele Menschen. Dein aktuelles Buch heißt Coming Home und ja, beschreibt, wie du dich auseinandersetzt mit Abschied, Trauer, der Sinnsuche. Aber was war so der Moment, der Impuls für dich, wo du gesagt hast, ja, ich mache daraus ein Buch?
Also ich habe es ja auch im Vorwort geschrieben des Buches, dass ich kein neues Buch schreiben wollte, jedenfalls nicht so schnell, weil ich in den letzten Jahren so viele Bücher geschrieben habe, dass für mich klar war, ich brauche erstmal eine Pause, ich muss erstmal wieder ein neues Leben leben, um Neues zu erleben, um darüber erzählen zu können. Ja, und dann kam halt die Krankheit meiner Mutter dazwischen und das Leben kam dazwischen. Man kann so viele Pläne machen, wie man will. Dann, ne, der berühmte Spruch, kommt das Leben dazwischen und hat eine eigene Vorstellung. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ich muss das alles aufschreiben, weil das meine Art und Weise der Verarbeitung auch ist. Aber ich denke sowieso immer in Geschichten. Also alles, was mir passiert, überlege ich, kann ich daraus eine Geschichte machen? Kann ich daraus ein Buch machen? Kann ich darüber einen Podcast machen? So denke ich einfach. Aber in dem konkreten Fall war es tatsächlich Selbsttherapie. Ich schreibe ja alle meine Bücher für mich. Das glauben ja viele oft nicht. Man könnte ja meinen, okay, du bist Autor, du schreibst für deine Leser und für deine Leserin. Nein, ich schreibe alles für mich. Und dieses Buch, Coming Home, ganz besonders, das ist ein Buch, das habe ich für mich geschrieben. Und es gibt im Vorwort, das kann ich kurz vorlesen, da schreibe ich nämlich, während ich diese Worte schreibe, spreche ich zu dir. Ich brauche dich für dieses Buch, denn ohne dich geht es nicht. Ich erzähle dir hier meine Geschichte, teile meine tiefsten und wahrhaftigsten Gedanken. Danke, dass du mir durch diese Zeit hilfst und danke für dein Vertrauen, dass auch ich dir helfen darf. Denn die Luft, die ich ausatme, ist die Luft, die du einatmest. Dieses Buch ist für uns. In tiefer Verbundenheit, dein Lars. So endet das Vorwort. Und ich habe einfach alles rausgelassen, was raus musste. Ich musste es aus meinem System rauslassen. Und dadurch habe ich es halt geschafft, es besser zu verarbeiten und auch diese Trauerzeit besser zu verarbeiten. Und ich hoffe einfach, dass ich damit Menschen auch ein bisschen inspirieren kann, erstens besser durch so eine schwere Zeit zu kommen,
ja,
aber eben auch nicht zu warten, bis die Mama stirbt oder der Papa stirbt, sondern es gibt ja auch Teile in dem Buch, wo ich sage, guck mal, das sind so Fragen, die ich so gerne noch gestellt hätte, aber meine Mutter wollte nicht. Und dass man sich diese Fragen vielleicht so zu Herzen nimmt und sie mit seinen eigenen Eltern bespricht. Oder auch die Fragen stellt, die man selbst hat an die Eltern. Und es einfach mal machen. Nicht warten, bis es zu spät ist. Ohnehin ist das die Botschaft. Warte nicht, sondern mach es jetzt. Ich bin so dankbar, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater vor ein paar Jahren auf einen Roadtrip gegangen bin. Das war, habe ich ihm mal zu Weihnachten geschenkt und das war so eine schöne Erfahrung.
Das haben wir auch schon mal gemacht.
Ja, und das war so ein spontaner Impuls, dass ich so gedacht habe, ja, was schenkt man sich eigentlich zu Weihnachten? Immer irgendwie so belangloses Zeug. Das steht dann irgendwo rum und verstaubt und dann dachte ich mir, was wäre denn so ein richtig schönes Geschenk? Und dann habe ich gedacht, ja, mit meinem Papa mal nur wir zwei auf einen Roadtrip zu gehen, das wäre doch toll. Und dann sind wir nach Lissabon geflogen, waren 3 Tage in Lissabon und haben uns dann ein Auto gemietet und sind dann einfach 2 Wochen oder 10 Tage die Küste entlang gefahren, bis nach Porto, dann waren wir noch ein paar Tage in Porto und sind dann zurückgeflogen. Und ich bin so froh, dass wir das damals gemacht haben, weil jetzt ist mein Vater 82 und immer noch total fit und so, aber diesen Roadtrip, wie wir ihn damals gemacht haben, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr in der Form so möglich. Und deswegen, mach es jetzt und verschieb das Wichtige nicht mehr auf später, weil wir haben alle einen Alltag, der ist vollgepackt mit Terminen, die werden auch nicht weniger und wir haben alle eine To-Do-Liste und wir haben alle eine Arbeit und wir haben alle so viel zu tun, aber wir vergessen dann oftmals das, was wirklich zählt.
Ja.
Und deswegen heißt auch die, ja, tatsächlich ein Teil des Untertitels des Buches, erkenne, was im Leben wirklich zählt.
Du schaffst das. Viele andere wünschen sich das vielleicht noch. Nach deinen, ich sag mal, Schicksalsschlägen, nach deiner Kindheit, die du verarbeitest, nach dem Tod deiner Mama, wie schaffst du es? Und vielleicht 3 Tipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das im Alltag trotzdem noch zu leben.
Ganz wichtig ist, etwas zu finden, was dich begeistert. Also eine sinnstiftende Aufgabe zu finden. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und damit meine ich nicht, dass man damit Geld verdienen muss. Ich schreibe ja auch in dem Buch darüber, dass ich es so schade finde, dass so etwas verloren gegangen ist, nämlich das gute alte Hobby.
Mhm.
Also so etwas zu finden im Leben, wo man die Zeit vergisst, was einem von innen eine Erfüllung gibt, in dem man aber gar nicht gut sein muss. Was einem einfach nur Spaß macht. Weil ich glaube, wir dürfen bei all der Schwere im Leben nicht vergessen, dass das Leben auch Spaß machen darf. Und diese Freude, auch abends irgendwo zu sitzen, zu Hause und auf seinem Sofa und so zu sagen, hey, das hat heute so viel Spaß gemacht. Auch wenn man selbst der einzige Mensch ist, der darin irgendwie einen Sinn findet. Das ist ganz egal. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin dankbar für dieses Geschenk, dass ich das machen darf. Eine Perspektive zu wechseln, auch, das ist eh so ein Gamechanger für mich, zu sehen, was für ein Glück wir haben, dass wir hier uns mit diesen Themen beschäftigen dürfen. Dass wir, wenn wir krank sind, zum Arzt gehen können, in der Regel auch einen Termin finden. Ich weiß, es wird immer schwieriger, aber so vom Prinzip her wird uns geholfen, wenn wir krank sind, bei fast allen Menschen, der Kühlschrank halbwegs voll ist, dass wir alle 1 Euro in der Hosentasche haben, dass wir nicht Angst haben müssen, dass morgen bei uns vor der Haustür ein Krieg stattfindet. All diese Dinge, dass wir gesund sind, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Dieser Perspektivwechsel hilft mir, Dinge richtig einzuordnen. Und dann zu verstehen, okay, ich habe es bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand. Nicht alles natürlich, ist mir schon klar. Und es gibt auch Schicksalsschläge, die sind ganz krass und furchtbar. Und auch hier hat man bis zum gewissen Grad nur alles in der Hand. Aber ganz vieles im Leben können wir selbst entscheiden. Und meine Tochter ist halb deutsch, halb iranisch. Sie hat das Glück, dass sie in Deutschland geboren ist. Und eben nicht im Iran geboren ist, wo sie als Mädchen nicht zur Schule gehen dürfte, wo sie ein Kopftuch tragen müsste. Wenn sie es nicht macht, kommt sie ins Gefängnis, wo sie um ihr Leben fürchten muss, wenn sie ihre Meinung sagt. Das meine ich damit. Dass wir gar nichts dafür können, für das Glück, das schon da ist. Aber sie ist halt in Deutschland geboren. Sie kann hier sich frei entfalten. Dieses Geschenk des Lebens zu erkennen und zu sagen, okay, ich habe ein ganzes Leben Zeit, mich mit all dem Bullshit zu beschäftigen, der sich in meinem Kopf befindet. Und das als Geschenk anzunehmen und nicht als Last.
Ganz herzlichen Dank.
Großartig. Ja, Lars, vielen Dank. Das war ein sehr gutes Schlusswort. Und wenn ich schaue auf unsere Gesprächszeit, die ist wie im Flug vergangen, muss ich sagen. Und das liegt einfach daran, wie fesselnd du erzählen kannst, wie authentisch. Und ich nehme es zumindest so wahr, wie wenig auf ein gewisses Ziel ausgerichtet, nämlich das zu gefallen. Das habe ich auch in Gesprächen, die ich von dir gehört habe, nicht so wahrgenommen. Und Stichwort wahrgenommen, ich nehme wahr, dass du etwas hast, was man nicht antrainieren kann, nämlich eine gewisse Ausstrahlung, die auch in diesem Gespräch sehr deutlich geworden ist. Und ich glaube, viele Menschen sind in der Lage, kluge Worte und auch manche kluge Ratschläge zu geben. Und wenn sie beim anderen nicht ankommen, dann liegt es unter anderem aus meiner Sicht daran, das ist einfach nicht authentisch. Man kann Dinge sich anlesen, man kann sie auch in Teilen verinnerlichen. Aber wirklich authentisch wird es dadurch nicht. Und das ist etwas, was ich bei dir wahrnehme und das ist eine große Gabe und sicherlich auch mit einer sehr, sehr wesentlichen Grundlage für deinen großartigen Erfolg, den du hast. Und ich kann nur sagen, ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, weil du nämlich durch deine Offenheit und der Tiefe dessen, was du bereit bist, auch von dir preiszugeben, anderen Menschen Gutes tust. Und das hat jeden Erfolg verdient. Und danke, dass du heute bei uns warst.
Gerne. Danke für das Gespräch.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Lorenz Wittmeier. Er ist Soziologe und sein Schwerpunktthema der digitale Nachlass. Also die Frage, was mit unseren Daten und Erinnerungen im Internet passiert, wenn wir gestorben sind. Lorenz bringt dabei seine wissenschaftliche Perspektive und ganz praktische Erfahrungen zusammen und setzt sich dafür ein, dass wir als Gesellschaft bewusster und offener mit digitaler Trauerkultur umgehen. Und weitere Informationen zu den Büchern von Lars Ament gibt es natürlich auch dort. Folgen Sie uns gerne auf Instagram und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.